Moin, hier ist Rahel und heute gibt's nochmal eine Archivfolge, weil wir bis zum 5. Januar noch in Winterpause sind. Es geht um eine Frage, die den Fußball bis heute prägt. Warum ist Rassismus im Stadion kein Einzelfall und was müssen Vereine tun, um daran endlich was zu ändern? Das hört ihr jetzt.
Es ist nur ein Pokalwochenende und ganze 4-mal werden nicht weiße Spieler rassistisch angegangen.
Aus irgendeinem Grund ist das Stadion ein Ort, an dem sich sehr viele Leute frei fühlen und das Gefühl haben, nach ein paar Euro Eintritt zahlen, kann man da rufen und schreien, was man möchte.
Für Robin Afamefuna vom SC Fortuna Köln alles nicht neu. Es hat sich nichts verbessert, sagt er. Und genau so reagiert auch Fanforscher Robert Klaus, als ich ihn frage, was er dabei gedacht hat.
Dass es leider nicht überraschend ist, weil solche Vorfälle eine sehr traurige und sehr lange Tradition in Deutschland haben.
Was muss passieren, damit Stadien zu Orten werden, an denen Rassismus keinen Platz mehr hat?
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Ilka Knigge.
Was machen die Nachrichten, die uns jeden Tag erreichen, mit Einzelnen? Das fragen wir uns in diesem Podcast. Dafür sprechen wir mit Ihnen und wir ordnen das Ganze ein. Für viele war es ein schockierendes Pokalwochenende.
Wenn ich solche Äußerungen höre, dann kotze ich mich an. Kann nicht glauben, dass es auf dem Fußballplatz immer noch passiert.
Schalkes Christopher Antwiadjei wird bei einem Einwurf von Lok Leipzig-Anhängern offenbar rassistisch beleidigt.
Wie gesagt, gehört sich einfach nicht. Ist unter aller Sau.
Was mich am meisten ärgert, ist, dass Chris dann über 120 Minuten auch noch ausgepfiffen wird.
Beim 0:1 gegen Dortmund fault Kelsey Owusu vom Drittligisten Rot-Weiß Essen Jan Kortu.
Das macht keiner mit Absicht.
Dafür treffen den 21-Jährigen rassistische Beleidigungen auf den sozialen Netzwerken des Clubs.
Natürlich verschieben sich gerade Grenzen irgendwie dessen, was gesagt werden kann. Und das nehmen Leute dann noch mit ins Fußballstadion.
Wir sind alle gleich so, auch so die Farbe. Wenn ich das erlebe, so, das tut mir auf.
Als ich heute mit Robin Afamefuna zusammensitze, kommt da wenig Schock rüber. Nichts anderes kennt er aus eigener Erfahrung.
Ja, mein Name ist Robin Afamefuna. Ich bin aktuell Profifußballer beim SC Fortuna Köln. Zusätzlich dazu noch Kulturanthropologe und ja, bereite zurzeit meine Promotionsarbeit vor und bin dahingehend in den Themen ein bisschen geschult.
Robin hat schon für viele Vereine gespielt. Er kommt aus Würselen bei Aachen. Also ging es los als Nachwuchsspieler für Alemannia Aachen und dann Borussia Mönchengladbach. Später kam er dann in die erste Mannschaft der Alemannen. Für ihn ein Traum. Dort, wo er früher als Balljunge auf dem Platz stand, bejubeln ihn damals tausende Fans. Aber auch Erfahrungen mit Rassismus macht er als Spieler.
Ja, also es ist jetzt für mich keine neue Geschichte oder es sind jetzt keine Überraschungen, dass solche Dinge in Stadien oder auf deutschen Fußballplätzen stattfinden. Fälschlicherweise wird auch ab und zu gesagt, dass es dahingehend in den letzten Jahren Besserungen gab, aber das kann ich auf keinen Fall bestätigen. Und ja, von daher schade zu sehen, dass immer wieder Spieler und Spielerinnen solche Erfahrungen machen müssen. Aber da ist einfach ein Beweis dafür, dass wir da einfach noch viel Arbeit vor uns haben.
Also darf ich sagen, du ärgerst dich dann nicht mal, weil du eigentlich damit rechnest?
Natürlich ärgere ich mich. Also ich habe diesbezüglich natürlich auch eigene Erfahrungen gemacht, wo halt auch andere Leute ja ziemlich desinteressiert dem Thema gegenübertreten. Und finde es halt auch einfach schade, dass man halt auch jetzt, was das Thema Solidarität oder Unterstützung angeht, jetzt auch wieder in diesem Fall gesehen hat, dass es halt auch oftmals meistens gar nicht stattfindet. Also jetzt in dem Fall haben zunächst halt einmal die meisten ZuschauerInnen, die halt auch im Spiel beteiligt waren, danach den Spieler sogar ausgepfiffen. Und die betroffenen Erfahrungen wurden auch im Nachhinein in Frage gestellt. Auch wenn es ums Thema Berichterstattung geht, wird oftmals in Frage gestellt, ob die Erfahrungen, die dann von den Betroffenen berichtet werden, überhaupt der Wahrheit entsprechen. Und das ist natürlich sehr, sehr schade, aber auch das sieht man immer wieder.
Es gibt ja trotzdem noch Leute, die dann von Einzelfällen sprechen. Was sagst du denen?
Ja, das sind halt Leute, die halt meistens diese Erfahrungen niemals gemacht haben. Oder halt Leute, die auch nicht in den ganzen systemischen Dingen und diesen systemischen Problemen schon involviert sind, aber jetzt nicht an dem Ende, wo es halt einfach auf einen einprasselt. Und daher kann man auch einfach in den verschiedensten, es ist nicht nur im Fußball so, es ist nicht nur im Sport so, es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, wo man halt immer wieder sieht, dass es halt einfach systemische Probleme gibt und das muss halt auch einfach systemische Ansätze haben und diese Dinge müssen halt da auch einfach angepackt werden, wo die Wurzeln liegen und die sind halt oftmals viel, viel tiefer, als dann irgendwann den Anschein macht.
Du hast als Spieler ja selbst solche Erfahrungen gemacht, hast du gerade erzählt. Mhm. Wie hat dich das geprägt? Was würdest du sagen?
Ja, also zunächst, die starten natürlich halt auch schon in der frühen Kindheit. Also irgendwann macht man Erfahrungen, wo man halt das Gefühl hat, okay, bei mir werden entweder Dinge anders bewertet oder es werden halt einfach Aussagen getätigt, mit denen sich andere nicht rumschlagen müssen. Und dann stellen wir sich die Frage, okay, woran liegt das? Und wenn man dann irgendwann älter wird und Dinge auch besser einordnen kann oder vielleicht halt auch selber dann irgendwann mal im Stadion sitzt und merkt, okay, man selber hat irgendwie das Gefühl, andere fühlen bei einem irgendwie die Notwendigkeit, einmal einen Spruch zu drücken, der irgendwas mit meiner Hautfarbe zu tun hat. Oder man kriegt auch mit, wie halt Spieler oder Spielerin, Schiedsrichter, Schiedsrichterin, wer auch immer, die einer anderen Herkunft sind, da kriegt man mit, dass die auch beleidigt werden. Da merkst du halt auch, was einfach viele Leute, vor allem auch in Stadien, wirklich denken. Und aus irgendeinem Grund ist das Fußballstadion ein Ort, an dem sich sehr viele Leute frei fühlen und das Gefühl haben, nach ein paar Euro Eintritt zahlen, kann man da rufen und schreien, was man möchte. Und da finden solche Äußerungen halt auch deshalb sehr oft statt.
Warum ausgerechnet im Stadion? Und warum gibt es diese rassistischen Vorfälle weiterhin, obwohl es so viele Faninitiativen gibt bei Borussia Dortmund, St. Pauli, Eintracht Frankfurt und auch vielen anderen Vereinen? Er forscht dazu.
Mein Name ist Robert Klaus. Ich beschäftige mich mit den Themen Rechtsextremismus, Rassismus und auch Gewalt im Sport und seinen Fankulturen seit vielen Jahren und durfte Ende 2024 eine größere Studie veröffentlichen zum Thema Rechtsextremismus im Sport beim Bundesinstitut für Sportwissenschaft.
Robert, ein Pokalwochenende mit 4 rassistischen Vorfällen, das sind keine Einzelfälle. Warum passiert sowas immer wieder?
Weil wir in einer Gesellschaft leben, in der Menschen mit nicht weißer Hautfarbe, mit familiärer Migrationsgeschichte strukturell ausgebeutet, abgewertet und ausgegrenzt werden. Und das sehen wir in vielen Teilen dieser Gesellschaft. Wir wissen durch die Studien des Bielefelder Instituts für Konflikt- und Gewaltforschung, die alle 2 Jahre eine Umfrage macht, eine repräsentative, dass ungefähr 1/3 der deutschen Bevölkerung offen rassistischen Einstellungen und Aussagen zustimmt. Wir wissen auch durch die Sonderauswertung von Hannes Delto im Rahmen dieser Studie, dass die Zustimmungswerte zu rassistischen Aussagen im Fußball sogar ein Stück höher liegen wahrscheinlich. Weitere Studien müssten das dann weiterhin belegen. Wir sehen also, dass unsere Gesellschaft stark von Rassismus geprägt ist, was nicht heißt, dass alle Menschen Rassisten sind. Das muss man stark unterscheiden. Es gibt ja auch starke Gegenwehr. Aber Rassismus ist nicht zu beschränken auf das Fehlverhalten von Einzelnen, sondern wir sehen vor allem, dass auch in den Strukturen des deutschen Fußballs und auch über den Fußball hinaus Menschen mit schwarzer Hautfarbe beispielsweise völlig unterrepräsentiert sind. Wir immer noch nicht sagen können, dass das Thema Vielfalt, Diversität zu Normalität in unseren Strukturen des Fußballs gehören.
Wie könnte das denn gelingen? Also sprichst du dich da für eine Quote aus?
Quote wäre ein Instrument. Mir ist schon bewusst, dass es sozusagen sehr umstritten ist. Ein Instrument wäre zum Beispiel, dass man das Thema Antidiskriminierung stärker auch in den ganzen Ausbildungs- und Lehrgängen des deutschen Fußballs implementiert, dort viel sichtbarer macht. Eine Quote wäre ein weiteres Instrument. Und man kann zum Beispiel sich auch an die Profiklubs wenden, wo ich es sehr schade finde bis heute, dass das Thema Diversität in den Personalpolitiken der Profiklubs nur eine untergeordnete Rolle spielt. Kaum ein Profiklub hat das Thema Vielfalt in seiner Personalpolitik verankert.
Würdest du sagen, je niedrigklassiger der Fußball, desto größer sind die Probleme? Weil viele dieser Vorfälle, die wir jetzt gesehen haben, die waren ja bei Pokalspielen.
Fußballvereine, gerade auf Amateurniveau, sind sehr stark auch Kinder der politischen Milieus, der Orte, der Regionen, in denen sie verankert sind. Das heißt, eine Region, in der Rechtsextreme zum Beispiel auf hohe Einstellungswerte und hohe Wahlergebnisse kommen, dort wird sozusagen offener Rassismus höchstwahrscheinlich auch im Stadion offener repräsentiert. Insofern ist es kein Zufall, dass ein Teil der Beispiele vom Wochenende auch in Sachsen stattgefunden haben. Grundsätzlich müssen wir aber sagen, dass der Amateurfußball natürlich viel weniger Öffentlichkeit hat, dass Dinge dort unter dem Radar oftmals durchlaufen, weil es überhaupt gar keine Medienvertreter gibt, weil es gar keine engagierten Fans gibt, die sich gegen sowas richten und dann öffentlich aussprechen. Insofern ist der große Unterschied vor allem die mediale Öffentlichkeit. Und die Vorfälle vom Wochenende haben ja größtenteils in den sozialen Medien stattgefunden oder in den Fanblöcken der organisierten Fankultur. Meiner eigenen Erfahrung nach muss man sagen, dass solche diskriminierenden Aussagen teilweise auch in den Führungsetagen auf den Haupttribünen des deutschen Fußballs stattfinden. Also wir tun gut daran, diese Vorfälle sehr ernst zu nehmen, sie aber nicht nur auf einzelne Menschen in organisierten Fanszenen zu beschränken.
England macht das ja so, veröffentlicht jedes Jahr Zahlen zur Diskriminierung im Fußball. Die gibt es in Deutschland nicht. Ist das auch ein Problem?
Das ist eins der vielen Probleme, eine der vielen Wissenslücken, die wir haben. Eigentlich bräuchte es mal auf einer wissenschaftlichen Ebene eine viel breitere und dauerhafte Erhebung zur Frage, wie sich diskriminierende Einstellungen und auch Vorfälle im deutschen Fußball entwickeln. Da haben wir tatsächlich kaum eine Basis. Und auch die Frage, ob rassistische Äußerungen in den letzten Jahren im Fußball abgenommen haben oder zugenommen haben, können wir ehrlicherweise nicht seriös beantworten, sondern müssen immer eigenen Wahrnehmungen folgen, die wir natürlich fachlich haben. Aber auf Zahlenbasis können wir das gar nicht argumentieren.
Was macht das eigentlich mit den Menschen drumherum, wenn da so eine rassistische Beleidigung stattfindet?
Ja, die Frage ist, aus welcher Perspektive man spricht. Wenn man sich mit Betroffenen unterhält, dann heben sie natürlich immer sehr stark hervor, wie verletzend solche Äußerungen sind. Ich selber habe ja zu dem Thema auch geforscht und mit Menschen gesprochen, warum sie eigentlich nicht ins Stadion gehen. Und da sagen Menschen mit eigener familiärer Migrationsgeschichte sehr oft, dass der Rassismus im Stadion ein wichtiger Aspekt ist, warum sie dort nicht hingehen, warum sie sich dort nicht sicher und wohlfühlen. Gleichzeitig muss man sagen, dass auch der deutsche Fußball auf der Ebene zumindest teilweise eine positive Entwicklung genommen hat, dass auch das Engagement gegen Rechtsextremismus und Rassismus im Fußballstadion zur Jahrtausendwende deutlich gestiegen ist und dass es an einer Vielzahl der Standorte des deutschen Fußballs, ich denke da zum Beispiel an die Schalker Fan-Innie gegen Rassismus, dass das Engagement auch gestiegen ist. Das heißt, die Sensibilität für das Thema ist höher geworden und das ist gut so.
Gehst du eigentlich noch gerne ins Stadion?
Natürlich gehe ich noch gerne ins Stadion. Ich muss natürlich immer trennen, wann gehe ich privat dorthin. Mein persönlicher Lieblingsverein ist Hansa Rostock, auch weil ich dort geboren bin. Aber beruflich gehe ich natürlich in einer anderen Rolle ins Stadion und gucke mir mit einem viel differenzierteren und viel auch außenstehenderen Blick an, wie sich dort Vereine positionieren, wie sich Fans positionieren. Und ich fand den Hinweis kann man vielleicht noch bringen. Ich fand es in den letzten Jahren auch immer sehr interessant zu sehen, dass auch in den Großstädten, in denen die allermeisten Profiklubs ja beheimatet sind, die Menschen mit familiärer Migrationsgeschichte oder auch nicht weißer Hautfarbe in den Fanblöcken noch sehr, sehr unterrepräsentiert sind. Das heißt, offensichtlich haben viele Profiklubs es noch nicht hinbekommen, auch die Vielfalt ihrer Stadtgesellschaften anzusprechen und ja, fürs Stadion zu mobilisieren.
Rassismus in Stadien hält also auch Leute fern, die sich von vornherein denken, auf sowas habe ich keine Lust, ohne mich. Fortuna Köln-Kapitän Robin Afamefuna kann es verstehen. Robin, wie reagierst du denn, wenn du bei einem Spiel Rassismus erlebst?
Im Stadion selbst ist es jetzt nicht so häufig der Fall, da ich mit den Leuten in Dialog gehe oder da Auseinandersetzungen oder Diskussionen starte. Es wäre ja mein gutes Recht, darauf sogar einzugehen. Für mich ist es eher im Nachhinein wichtig, mit Leuten vor allem aus meinem Umfeld darüber zu reden. Und auch Leute, von denen ich vielleicht auch selber merke, okay, die haben vielleicht teilweise ein Gedankengut oder sind selber entweder arbeitstechnisch oder generell irgendwie Teil eines Systems, wo solche Dinge einfach passieren und möchte da auch einfach hinterfragen, wie die mit solchen Dingen umgehen und ob sie es dann halt auch einfach verstehen, dass rassistische Probleme halt nicht nur dann stattfinden, wenn jetzt irgendwann mal das N-Wort benutzt wird, was natürlich auch schon schlimm ist, aber wenn halt Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, Herkunft, Religion, ich setze mich ja auch mit dem Thema Sexismus auseinander, diskriminiert werden und halt ausgegrenzt werden, da zu sehen, wenn Leute Probleme haben, Wohnungen zu finden oder nicht eingestellt werden bei verschiedenen Berufen und das sind halt auch alles große Bestandteile.
Ja, Kultur, Anthropologe und Spieler ist, glaube ich, eine sehr ungewöhnliche Kombi, ne? Ich habe den Eindruck, das hat deinen Blick darauf auch nochmal verändert.
Ja, ich weiß nicht, ob es das bisher schon so gibt, wenn man sich mal vor allem auch, ich rede jetzt vor allem über den Frauenfußball, anschaut, wie viele Spielerinnen da zeitgleich professionell aktiv sind und studieren. Deshalb möchte ich das einfach hier auch nochmal betonen, weil das nie wirklich so viel Unterstützung erhält und das dann bei uns Männern oder bei mir jetzt zum Beispiel immer als so eine Besonderheit hervorgehoben wird. Aber ich habe natürlich in meinen Forschungen vor allem zum Thema Sexismuserfahrung von Schiedsrichterinnen im deutschen Amateurfußball schon gemerkt, dass meine Perspektive da schon eine ist, die der ganzen Entwicklung da helfen kann. Das war auch die Rückmeldung, die ich erhalten habe. Da sieht man halt ganz, ganz klar, also da war ganz klar zu erkennen, dass es sich da um ein ganz fest und tief sitzendes systemisches Problem handelt. Von den Clubs in der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga, 32 von 36 keine Frau in einem Top-Management oder in irgendeiner Führungsposition angestellt haben, wenn es dann vielleicht mal jemanden gibt oder eine Frau, die es dann halt nach oben geschafft hat, wird sie dann oft als Ausrede dafür genutzt, dass man sagt, ja, es wird ja so viel getan und Frauen haben es ja mittlerweile viel einfacher, was natürlich absoluter Quatsch ist.
Das heißt, du hast echt einfach viele verschiedene Perspektiven auf den Fußball, kann man sagen. Ja. Wenn du jetzt sagst, das ist ein System, wo findest du, muss das angepackt werden?
Natürlich haben Vereine, Verbände auch da eine große Verantwortung. Also es wird auch immer wieder von den verschiedensten Verbänden, DFB oder große Vereine, auch Bayern München und so weiter, davon gesprochen, was da halt vielleicht auch für Kampagnen oder Programme angestoßen werden, wo ich jetzt selber gar nicht so einschätzen kann, inwieweit die jetzt vielleicht doch auch wirklich irgendwie was Gutes haben. Nach außen wirkt das ja schon immer so. Und wenn nach irgendwelchen jetzt, sage ich mal, rassistischen Vorfällen dann beim Aufwärmen irgendeine Mannschaft so ein Anti-Rassismus-T-Shirt anhat, dann kommt das ja anscheinend immer gut an, aber trotzdem ist 2-3 Wochen später, wenn überhaupt, das ganze Thema dann schon wieder durch. Und deshalb finde ich es wichtig, dass man diese externen Perspektiven einfach damit einbezieht. Weil wenn man jetzt von intern sagt, okay, ja, wir arbeiten das auf, Leute, die sowieso in diesen Strukturen verankert sind, ist die Wahrscheinlichkeit nicht sehr, sehr hoch, dass es wirklich einen nachhaltigen Effekt hat.
Findest du, in dem Moment müsste auch mehr passieren? Im Moment ist es ja so, dann gibt es Durchsagen, eventuell Spielabbruch. Findest du, da müssen wir auch ran?
Es ist halt die Frage, was so Abbrüche und sowas dann letztendlich bewirken, weil es ist meistens nie dazu gekommen. Also es ist ja selten so, dass jetzt ein Verein oder ein Trainer oder wer auch immer letztendlich eine Entscheidung trifft, wirklich so zu der betroffenen Person steht, dass sie sagen, ey, wisst ihr was, komm, das war's, wir gehen jetzt rein. Oftmals wird es dann ja auch so dargestellt, dass man dann das Gefühl hat, okay, dann die Leute, die es geäußert haben, haben gewonnen. Aber letztendlich, so wie wir uns aktuell verhalten, gewinnt einfach das System, was halt einfach auf Rassismus basiert ist. Unter anderem Sexismus auch.
Jetzt bist du ja Kapitän bei Fortuna Köln und arbeitest an einem Code of Conduct. Was steht denn da drin?
Ja, also der ist natürlich jetzt noch nicht fertig. Da sind wir im engen Austausch. Die meisten Code of Conducts oder Verhaltenskodexe, die es dann vielleicht auch sogar bei deutschen Profivereinen gibt, beziehen dort oftmals nicht alle mit ein. Also es gibt oftmals kein Reglement, was jetzt auch den Fans jetzt sagt, okay, so und so verhalten wir uns und das geht gar nicht. Und das würde vielleicht, weil ich jetzt auch mit dem Verein schon abgesprochen habe, vielleicht sogar strafrechtliche Verfolgung ja auch nach sich ziehen. Und das finde ich halt einfach sehr, sehr wichtig, weil es einfach sehr viele Leute sind, die nicht tagtäglich, aber wöchentlich ein Fußballspiel besuchen. Und da ist auch einfach jeder gefragt, Verantwortung zu übernehmen. Und da bin ich froh, dass der Verein auch sagt, dass sie da eine gewisse Vorgabe machen wollen.
Wann würdest du denn sagen, yes, jetzt haben wir was erreicht, jetzt haben wir einen guten Zustand?
Jeder kleine Schritt, wenn man vielleicht mit einer Person schon über etwas gesprochen hat und die Person dann sagt, ja, da gebe ich dir recht oder das kann ich nachvollziehen, ist so ein Moment. Und sage ich mal, dieses Aufbäumen zu sehen, wäre für mich schon sehr, sehr wichtig, da ich jetzt wirklich sage, okay, wenn jetzt etwas passiert, wenn jetzt wieder irgendwie so ein Vorfall ist, da muss man nicht lange drauf warten, es wird vielleicht nicht groß darüber berichtet, aber das haben wir immer wieder, sieht man wirklich, dass sich die Mitspieler, Mitspielerinnen wirklich auch dafür einsetzen und sagen, hey, wir unterstützen den Betroffenen, die Betroffene. Das passiert nämlich auch oftmals nicht.
Und was Robin am Ende unseres Gesprächs noch sagen will, wer beleidigt oder diskriminiert wird, der sollte nicht auch noch eine Lösung für das Problem präsentieren müssen.
Ich denke, es ist wichtig zu verstehen, dass man die Betroffenen da aus der Verantwortung nehmen sollte. Es wird immer wieder, ist mir jetzt auch in meiner Sexismusforschung aufgefallen, immer wieder von den Betroffenen erwartet, dass man sagt, ja, jetzt gibt uns doch mal irgendwie, leg uns doch mal an die Hand, wie können wir euch helfen? Wo dann halt einfach betroffene Leute dann auch irgendwie die Verantwortung zugeschmissen wird, zu sagen, ja, okay, jetzt sag mal, wie wir das hinbekommen. Und nicht die Leute, die die Macht sowieso schon immer hatten, da in Frage gestellt werden. Ich denke, das sollten wir tun.
Das war Unboxing News. Das Team der Folge? Ingo Rockenberg, Kati Ziegler, Shukri Gustmann und ich, Ilka Knigge. Und jetzt, danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.